Grand Trust Live.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 5. Folge Brand Trust Live. Wieder aus Nürnberg, neben mir wieder der liebe Klaus. Und heute reden wir über ein Thema, das wir schon angeteasert haben bei unserer letzten Folge. Und zwar möchten wir heute sprechen über die Rückkehr ins Analoge.
Spannendes Thema. Da werden wir viel zu sagen können, denke ich, weil bei vielen Menschen ja so ein bisschen das Gefühl entsteht, Mensch, manchmal war es irgendwie besser. Mhm. Man konnte Telekom-Companies einfach erreichen. Man konnte sich bei seinem Energieversorger oder bei seiner Versicherung einfacher beschweren und nicht so viel mit dem Handy, mehr was mit Papier, was in der Hand.
Ja.
Und ich denke, da entstehen jetzt so Sehnsüchte. Und wäre es mal gut, das so ein bisschen auszudifferenzieren, was das für die Markenführung bedeutet.
Beobachtest du das irgendwo bei dir in deinem Privatleben? Kehrst du irgendwo wieder weg, dich ab vom Digitalen?
Also ich würde mal sagen, es polarisiert sich. Also es ist natürlich unfassbar bequem. Hm. Ich weiß noch, früher, da bin ich, wenn ich so auf Reisen bin, mal so eine Woche, da habe ich so drei dicke Unterschriftenmappen dabei gehabt. Und da hat dann meine Sekretärin für jede Reise die Tickets und die Hotelbestätigung und irgendwelche Unterlagen, die ich unterschreiben muss. Und baff, es waren drei Dinger. Da bin ich mit so einem Pilotenkoffer unterwegs gewesen. Ja, es war schwere Arbeit.
Kann ich mir vorstellen.
Heute kriege ich gar nichts mehr. Das ist alles im Handy hinterlegt.
Im Kalender schon, in den
Kalender,
Einladungen.
Genau, in den Einladungen oder im Wallet und ich hole es mir halt schnell selber aus dem Netz. Also ich war letztens am Wiener Flughafen, habe das Ticket nicht gefunden, habe meine Sekretärin angefangen, gesagt, ich brauche jetzt ein Flugticket, ich fliege gleich. Ja, kommt gleich. Ja, habe ich vergessen, sorry, kommt gleich. Und dann hatte ich es auch gleich. Und ich war wirklich am Drehkreuz schon gestanden, cool, habe das drauflegen wollen. Also das ist natürlich unfassbar bequem. Also ich lese auch gerne Kindle, das gebe ich auch zu. Ich bin früher tatsächlich, wenn ich in Urlaub geflogen bin, ich hatte einen extra Rollkoffer. Da waren Bücher drin, Magazine, und alles, was ich lesen wollte. Ich hatte einen extra
also
Koffer.
Also drei Mappen und einen extra Koffer. Nein,
das war Urlaub, da hatte ich keine Unterschriftenmappen, manchmal. Aber meistens, da hatte ich dann Papier, also Lesepapier, wo ich mich gefreut habe, endlich mal in Ruhe, was irgendein schönes Magazin lesen zu können oder eben Bücher. Und dann wusste ich aber auch nicht genau, welches ich dann Lust habe. Also nehme ich mehrere mit. Am Ende war das immer ein Rollkoffer, und der war echt schwer, mit Büchern und Magazin, also Papier. Mhm. So, und jetzt habe ich ein Kindle und ein iPad. iPad für die Magazine, wenn es das noch gibt überhaupt. Ne? Ja. Und ein Kindle für die Bücher. Und das ist mit einer der schönsten, finde ich, Dinge im Urlaub. Du überlegst so, auf was hättest du jetzt Lust? Und die Auswahl ist ein bisschen größer als in meinem Rollkoffer. Und dann lade ich mir halt das Buch runter, auf was ich jetzt Lust habe. In dem Land oder in der Gegend oder wo auch immer ich bin. Und das ist ein unglaublicher Luxus. Und dann kannst du natürlich leichter lesen. Du hast den Kindle so in der Hand, wenn du im Bett liegst. Ne? Musst nicht so ein Papier mit umblättern. Und also diese Bequemlichkeit ist schon gigantisch.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe beim Kindle immer gemerkt, für mich selber funktioniert er extrem gut für Romane. Aber wenn ich Sachbücher lese, ist mir das zu komplex.
Die höre ich.
Ja, gut.
Audible.
Also ich will mir da immer was markieren oder ich will dann irgendwas nochmal lesen. Du kannst ja auch im Kindle markieren, aber ich finde es immer umständlich, unübersichtlich. Also Sachbücher lese ich immer.
Nee, also Sachbücher, muss ich sagen, lese ich ab und zu. Jetzt ist die Frage, wo die Grenze ist. Aber der Kindle ist eher so fürs Private, also das Ablenkende eher.
Ja.
Und das Fachliche, das mache ich dann auch wieder digital, Audible beim Autofahren. Das ist schon, also diese verführerische Bequemlichkeit, das ist mal diese eine Seite. Hm. Und wenn du fragst eben, welche Bewegungen ich spüre, ist, wenn du im Grunde mit einem iPad, einem Handy und einem Kindle komplett ausgestattet bist und dann noch ein Laptop für die Arbeit, hast du schon eine Sehnsucht nach Stofflichkeit, nach Textur, Geruch. Ich bleibe stoisch bei meinem Notizbuch, weil das so ein bisschen die Unruhe und die Spaghetti ist im Kopf so ein bisschen, das ist, glaube ich, Analogie wichtig oder das Analoge wichtig, dass das so ein bisschen entzerrt wird.
Spannend, weil ich kenne das auch. Also ich bin auch großer Verfechter unserer Notizbücher, die übrigens wunderschön sind. Man darf man auch mal loben, oder? Kurz, die sind wirklich schön. Ich finde auch, ich kann auf Papier gut denken, wenn ich mich da ausbreiten darf. Und ich habe das Gefühl, du hast ja, Remarkable ist ja die 1:1 Übersetzung, also da kannst du dich ja auch austoben. Außer ich glaube, du hast keine Farben, ist immer schwarz-weiß, glaube ich.
Mhm.
Aber das hilft mir nicht so gut beim Denken. Da fühle ich mich immer eingeschränkt. Immer wenn ich im digitalen Raum versuche zu denken, sei es jetzt mit Tools wie Miro, das nutzen wir auch alles. Aber nichts ist für mich, gibt mir so viel Freiheit wie ein leeres Blatt Papier.
Ja, es hängt von der Situation ab. Also in ein ganz normales Word-Programm reinzugehen, wenn du irgendwas konzipierst, wo du ja ständig hin und her schieben kannst, einfach nur Word, ganz simpel, hilft mir schon auch, die Gedanken in Struktur zu bringen. Also wenn du jetzt komplexe Probleme eines Kunden mal irgendwie auf den Punkt bringen musst, da ist tatsächlich sowas Simples wie Word sehr hilfreich. Ich liebe ja auch Flipcharts. Ja. Und das sind schon, gerade wenn du es gemeinsam mit anderen entwickelst, ist manchmal, und es gibt Berater, die ich sehr bewundere, die schaffen es einen Tag lang mit einer Seite Flipchart auszukommen und statt einer 50-seitigen PowerPoint-Präsentation, die nächtelang zusammengebastelt wurde, mit mehr Ergebnis.
Ich habe so eine Wall of Fame von deinen besten Flipchart-Zeichnungen. So ein Moodboard.
Hast du es irgendwie in deinem Schlafzimmer hängen? Oder
ja,
nicht?
Genau.
Neben dem Starschnitt der Bravo.
Ja, aber was ich da spannend finde, ist, du erinnerst dich auch, wir haben ja auch früher wie heute einige Medienkonzerne beraten und da erinnere ich noch die Angst vor dem Printsterben. Jetzt beobachten wir, wenn wir uns mal Umsatzzahlen anschauen, merken wir, dass über die letzten Jahre auch das Kindle-Business oder E-Reader-Business in keinem Fall mehr als 25% vom Umsatz ausmacht. Also haptische bzw. gedruckte Bücher in der Belletristik wie auch in Sachbüchern sind immer noch das Gros des Umsatzanteils.
Ja, wird auch immer so bleiben. Also die Angst vor dem Printsterben, ne, ist halt nur bei Verlegern, die sich über ihre Druckerei definieren. Wichtig ist ja der Content, wichtig ist ja die Information. Und auf welchem Wege die jetzt zum Leser gelangt, das ist ja immer völlig egal. Es gibt ja diesen Satz, ne, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden. Das heißt, es wird logisch, das wird alles gemacht. Und was noch nicht passiert ist, wird passieren. Aber es gibt auch einen Markt, das Gegenstück. Der technologischen Möglichkeit ist das eine, das Gegenstück ist die Rezipierbarkeit, die Verdaubarkeit, die Anwendbarkeit. Und das sieht man eben sehr schön, auch die Association of American Libraries hat ja festgestellt, dass die Entleihung von Büchern noch nie so hoch war wie im letzten Jahr. Also da passiert schon einiges wieder. Und ich denke, das wird sich wie bei vielen technologischen Entwicklungen einpendeln, ja, und das wird natürlich, wie ich sagte, aus Bequemlichkeitsgründen, ist ja unschlagbar, ganz viel Kindle geben. Und ich mache es zum Beispiel so, die Bücher, die ich auf Kindle lese und die mir was bedeuten, die kaufe ich mir dann nochmal in Print, um sie ins Regal zu stellen. Also um anzugeben, logischerweise, um zu dekorieren, aber vor allen Dingen, um mich daran zu erinnern.
Ich wollte erzählen, dass dieser Trend zur Rückkehr zum Analogen, also dass so eine Ausdifferenzierung an ganz vielen Bereichen beobachtbar ist. Gar nicht nur im Print, wo wir es jetzt diskutiert haben, sondern wir sehen überall so.
Was übrigens, wenn ich das kurz noch sagen darf, ne, jetzt für alle Medienleute, die uns zuhören, eine Marke sollte über Kanälen stehen. Ne? Also das ist echt wichtig. Also eine Marke sollte im Grundsatz nicht kanalgebunden sein und überall dort, wie gesagt, Print, digital, filmisch, Podcast, was auch immer, anwendbar sein. Und wenn du eine starke Medienmarke hast, dann ist das auch möglich. Und wenn du ein starkes Produkt hast, dann ist es unter Umständen nicht möglich. Und das ist dann auch nochmal der Unterschied, wo ja viele, es werden ja leider Gottes viele Magazine eingestellt. Mhm. Was mich wirklich, ich habe gerade erzählt, wie gerne ich Magazine lese. Und die werden ja reihenweise, fallen die gerade um. Und das sind eben keine Marken gewesen, muss man auch klar sagen. Das waren Produkte, die an diesen Kanal gebunden waren. Und wenn halt dieser Kanal sich nicht mehr verkaufen lässt, dann ist halt vorbei. Und das ist bei Marken halt nicht so. Und das ist nochmal ein feiner Unterschied, der, glaube ich, den Medienleuten eine Perspektive gibt, wie sie ihre ganzen Probleme, Gen Z, Digitalisierung, KI, was jetzt kommt, auf eine gute Art und Weise lösen können und in den Griff bekommen.
Was ich auch glaube, ist, dass dieser Trend zum Analogen ein Stück weit auch eine Wiederentdeckung der Langsamkeit ist. Ich habe letztens gelesen, habe ich einen Podcast gehört über das Schauen auf Bayern 2. Und die haben erzählt, wie die Leute, als die Eisenbahn erfunden wurde, sich erst daran gewöhnen mussten oder erst lernen mussten, wie schaue ich aus einem Eisenbahnwaggonfenster, während die Bahn fährt. Und denen halt reihenweise schlecht geworden ist und die sich dann übergeben mussten und dann halt erst wirklich lernen mussten, über gar nicht so einen kurzen Zeitraum, in die Ferne zu schauen, weil sich da die Objekte eben langsamer bewegen und man das verarbeiten kann. Und dann habe ich mir gedacht, natürlich, wenn du dir unsere Evolution anschaust als Menschheit, dann ist ja über 1000 Jahre hat sich so gemächlich die Welt verändert. Und jetzt in den letzten 20, 30 Jahren ging es auf einmal exponentiell. Und ich glaube, dass die Rückkehr ins Analoge, können wir gleich drauf eingehen, an wie vielen Stellen die spürbar wird, auch so eine Sehnsucht ist nach wieder einer Geschwindigkeit, mit der ich mitkomme. Und damit verbunden auch eine Sehnsucht, glaube ich, nach Tiefe, die du verarbeiten kannst. Also ich habe mich nämlich auch gefragt, weshalb sind Bücher so viel attraktiver als Magazine? Das ist ja beides analog, wenn ich will. Und ich merke es bei mir auch, ich kaufe mir gar keine Magazine mehr, sondern wenn ich dann lese, dann will ich aber auch richtig Langsamkeit und richtig tief eintauchen und nicht nur ein Artikel, der dann 2 Seiten geht, sondern dann eben die 500 Seiten Schinken, der auch wirklich schwer ist in meinem Reisekoffer.
Ja, drum performt er die Zeit so gut. Die Zeit, da hast du ja auch mal 1,5 Quadratmeter Text vor dir bei so einer Doppelseite. Und wie oft höre ich, in letzter Zeit nicht mehr so häufig, so lange Texte gehen nicht. Und es muss immer klick und schnell und kurz. Und in dem Zusammenhang fällt mir immer wieder auf, dass der Begriff des Müßiggangs oder Mittelfranken sagen Faulenzen, ne, so verpönt ist. Mhm. Und dabei, was du eben sagst, ne, diese Entschleunigung ist Müßiggang, dieses mal gar nichts tun, einfach nur zu schauen und mal die Gedanken schweifen zu lassen und einfach mal sich der Rhythmisierung der Maschinengetriebenen zu entziehen.
Ja.
Etwas, was ich glaube fürs Menschsein so unglaublich wichtig ist und was eigentlich seit 1500 XX in den Hintergrund gedrängt wurde. Und dieser Arbeitsethos, daher auch diese exponentielle Entwicklung, von der du sprichst, in den Vordergrund. Und die Digitalisierung und dann jetzt eben die KI ja nichts anderes ist als die Maschinisierung aus dem 19. Jahrhundert, die uns noch mehr in ihren Rhythmus zwängen. Den Teams-Rhythmus, den Outlook-Rhythmus, den, was ich hasse, ist, ja, du bist am Rechner und arbeitest. Ich arbeite auch gerne am Rechner. Ich kann da auch gut arbeiten. Und dann kommen da ständig irgendwelche Teams-Pings oder die Besprechung hat begonnen. Und mittlerweile empfinde ich das wirklich als Waffe, wenn du ständig zugreifbar bist und dann hast du noch ein Handy daneben liegen. Und da frage ich mich, wenn wir nur noch funktionieren, und ich beobachte es bei vielen Kunden, die hochbezahlt sind, die hochqualifiziert sind und nur noch funktionieren müssen, nur noch erfüllen müssen und gar nicht mehr kreieren können, gar nicht mehr zu sich finden und zu ihrem Thema und überhaupt ihr Problem, da engagieren sie dann teure Leute wie uns, die das für sie machen. Machen wir auch gerne, aber ein Teil unserer Existenzberechtigung liegt daran, weil die Leute, die es eigentlich können und tun müssten, es nicht mehr können. Und das ist, glaube ich, etwas, das müssen wir uns wieder zurückkämpfen, dass das Müßiggang, was meiner Meinung nach so eine der Spitze des Analogismus ist, dass das eigentlich was Gutes ist.
Das habe ich mir einen guten Satz gehört, dass du nicht zuständig bist, dass die Technik zuständig ist für deinen Komfort und nicht den Komfort des Anrufenden. Und ich glaube, es gibt auch immer mehr Leute, die sich diesem Zwang, wie du es genannt hast, entziehen. Auch witzigerweise unter der Gen Z gibt es da auch schon wieder so eine Gegenströmung, die bezeichnet man ja immer so als die digitale Generation. Sind sie gar nicht. Da gibt es auch wieder eine heterogene Struktur, natürlich. Digital Detox ist da so ein Buzzword, was da sehr gut funktioniert. Also dieses bewusste Abschalten von jeglicher Technik. Ich mache das zum Beispiel auch. Und ich habe es jetzt auch mal gegoogelt. Und die ersten 2 gesponserten Ergebnisse, wenn man Digital Detox googelt, sind Krankenkassen-Ads. Also dass es so stark schon, ich sage jetzt mal, gesundheitsökonomisch industrialisiert, dieses ganze Thema Digitalisierung und wie viel Zeit, Bildschirmzeit hast du wöchentlich. Das ist längst kein reiner Gesellschaftsdiskurs mehr ist, sondern wirklich schon ein politökonomischer, gesundheitsökonomischer und gesellschaftsrechtlicher, identitätspolitischer. Also das hat sich ja ausdifferenziert in alle Bereiche. Und jetzt ist das Spannende natürlich, wie nutzen jetzt Marken das? Also wir sehen einerseits eine Reminiszenz, ein Wiederaufleben von analogen Produkten von Marken. Also zum Beispiel Rise of Polaroid-Kameras, Vinyl-Schallplatten. Taylor Swift bringt jetzt eine Kassette wieder raus. Es gibt wieder Walkmans zu kaufen. Auf einmal, die Kassetten müssen ja auch irgendwie gehört werden. Spätestens seit Corona sind Puzzle wieder ganz hoch im Kurs. Monopoly ist wieder in seiner ursprünglichen Version am umsatzstärksten. Und überall sehen wir so den Trend, dass sich Leute extrem auf diese analogen Lösungen, analogen Zerstreuungsangebote stürzen. Und das beobachte ich an mir auch. Und da würde mich interessieren, was du glaubst, weshalb das so ist, neben der Langsamkeit, die wir jetzt schon besprochen haben.
Ja, was ich vorhin sagte, ich denke, das ist eine Sehnsucht nach Berührung, nach Textur, nach Gefühl, nach Geruch. Ich meine, warum macht Kochen so Spaß? Ja. Diese Magie, die da drin ist, dieses Verzaubern von Elementen zu etwas, wo du der Gott bist. Meine These ist, diese ganzen digitalen Tools, auch jetzt dann versehen mit KI, werden ihren Weg ins Selbstverständliche finden. Mhm. Ich meine, das ist ja jetzt schon so, die gängigsten KI-Anwendungen ist ja nicht ChatGPT. Das sind so Themen wie Google Maps, ein Outlook, was irgendwie dir den Termin, wenn du weißt, oder ja. Also da steckt ja in diesen Apps steckt ja so viel KI jetzt schon drin. Da redet kein Mensch drüber, ja. Das kriegen wir überhaupt nicht mehr mit. Ich halte das jetzt, diese Diskussion, für eine reine Übergangsdiskussion, wie viele andere, die wir gerade haben. Und das zeigt aber auch, dass das Ganze, was Menschsein ausmacht, wir haben ja mehr Sinne. Und dass einfach durch Digitalisierung gewisse Sinne völlig unterfordert werden. Ja. Und das, glaube ich, auch Fähigkeiten, die uns mitgegeben wurden, verkümmern lässt. Und ich glaube, da wollen wir uns selber so ein wenig erretten, ja, indem wir mal die Hände in die Erde stecken und so ein Tomatenbeet bestellen. Und ich glaube, das wird auch nicht aufhören. Also nochmal, um meine These zu beenden. Alles, was digital ist, wird zu einer eher Baseline gehen, zu einer Selbstverständlichkeit, die durch uns mitschwingt und durch den Tag begleitet und das Leben halt einfacher macht, ne, und kein Flugticket mehr und so. Und alles andere wird das Ereignis sein, wird das Besondere sein. Das wird so ein ganz großes, wichtiges Thema für uns werden, weil es so menschlich ist. Das Überraschungsthema, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Endlich. Was ist das Überraschungsthema, was ich heute bekomme? Jetzt, du hast es ja schon angekündigt, dass du gespannt bist. Ist es wieder so ein Rätselding? Ne? Willst du mich wieder in die Sackgasse führen? Oh Mann, ey, ich wusste, es kommt wieder sowas. Also, ich spreche es richtig aus. Sludge Content?
Irgendeine Ahnung?
Na, also bei Content schon, bei Sludge.
Ich war auch. Also ich kannte es vorher auch nicht, bis ich drüber gestoßen bin. War auch,
du hast gesucht.
Ist erst gestern passiert.
Du hast gesucht für die Show. Du wolltest.
Natürlich. Ich wollte den Klaus beeindrucken.
Also Sludge-Content.
Sludge-Content ist Content. Oder man kann sich so vorstellen, das ist, wenn du mehrere Videos auf TikTok in ein Bild nebeneinander schneidest und dann aber nur die Audiospur von einem Video groß macht. Du schaust zum Beispiel American Dad, heißt die so, weiß ich nicht. Die läuft dann mit Audiospur und nebenbei siehst du aber noch einen Typ, der irgendwie Subway Surfers spielt und du siehst dieses Spiel mitlaufen. Da oben siehst du irgendwie so ein ASMR-Content, wo irgendjemand irgendwas zermanscht, was irgendwie befriedigend als Visual Content ist. Und unten passiert dann noch irgendwie ein anderes Videospiel. Und du siehst aber alle vier Filme simultan. Und das Spannende fand ich, dass ganz viele Educator, Content Creator auf TikTok angefangen haben, in ihre Videos solche anderen Videos mit reinzuschneiden, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten, weil sie gemerkt haben, wenn ich nur rede, dann hören Leute nach 3 Sekunden nicht mehr zu, nach 5 Sekunden nicht mehr zu, weil die Aufmerksamkeit so gering wird. Das heißt, du brauchst noch einen Distraktor nebenbei gesetzt oder noch am besten 2 oder 3 oder eben 4 in dem Fall, um die Leute bei Laune zu halten. Und das nennt man dann Sludge-Content, wenn du die alle zusammenschmeißt. Das ist ja
Hirndoping eigentlich, ne?
Das ist irre.
Ist ja wie bei der Tour de France mit Blut, machen die das mit Hirn. Ja, das einen Reiz nach dem anderen. Nicht nach dem anderen, falsch formuliert, parallel.
Ja.
Parallelstimulation. Das ist ja nicht die Steigerung vom Second Screen, ne?
Ja, natürlich.
Ich meine, das mache ich auch häufig. Ich merke das auch an mir. Jetzt bin ich ja doch ein bisschen eine andere Generation. Ne? Aber wenn ich einen Film schaue oder irgendeine Serie, dass ich oft parallel dann an meinem, es stimuliert mich nicht genug. Ja? Yes. Und parallel mache ich mein iPad auf und surfe halt irgendwo rum und dann gucke ich mal wieder ein bisschen Film und dann gucke ich da wieder. Und wo ich mich dann auch schon sage, hast du eigentlich nicht mal alle? Da gibt es Regisseure, da gibt es kluge Leute, die verwenden ja ganze Zeit drauf, dann unterhaltsames Ding zu machen. Mhm. Und deinem Hirn reicht es nicht. Also nochmal, wir haben jetzt keinen unanstrengenden Job. Ne? Also eigentlich müsste man doch die Abendstunden oder das Wochenende dazu benutzen, eben mal runterzukommen. Und aber das hatten wir ja schon. Ich meine, wir haben ja bei, was ganz gut passt zu dem Thema, wir haben uns ja mal vor einigen Jahren bei Branchos die Frage gestellt, was ist eigentlich das Endziel der Digitalisierung? Also wann ist vorbei? Wann ist ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, jetzt ist Digitalisierung quasi erledigt?
Ja.
Und wonach strebt es eigentlich auf der höchsten Ebene? Und die Antwort, zu der wir gekommen sind, war, näher zu sein am Menschen, am Kunden als der Wettbewerber.
Und dazu, lieber Klaus, bevor unser Regisseur verrückt wird.
Das ist mir völlig egal, das mag ich eigentlich sehr, weil das ist eine hochanaloge Veranstaltung, wenn ein Regisseur durchdreht. Aber den lassen wir, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Meine KI sagt mir, Jalina will daraus eine eigene Sendung machen. Richtig?
Richtig.
Trotzdem, du musst mich das raushauen lassen, weil ich glaube einfach, es passt gut auch zu diesem Thema, dass diese größere Nähe, also wenn das der Endpunkt der Digitalisierung ist, näher an den Menschen zu sein als andere, die Schnittstelle zu beherrschen, sich komplett auf den Menschen und seine Wünsche und so weiter einzulassen und dadurch diese Nähe aufzubauen, wenn das zutrifft, dann ist ja eigentlich das Bestreben der Digitalisierung ein analoger Zustand.
Schön, schön gesagt.
Und das ist vielleicht gar kein schlechter Übergabepunkt für die
nächste
Sendung.
Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, ehrlich gesagt.
Das wiederum habe ich selten bei dir und freue mich umso mehr.
Was mir bei den Paradoxen ist, muss ich jetzt auch noch kurz erzählen. Was mir da noch aufgefallen ist, also seitdem wir in unserer allerersten Folge über Treadwives gesprochen haben, ist mein Feed voll davon. Die haben ja diesen DIY-Trend, do it yourself, die haben den ad absurdum geführt. Und das Absurdeste, was ich gesehen habe, war eine Treadwife, die war auch immer so ein bisschen wie so ein Disney-Charakter. Also die hat immer so Blümchenkleider an und hat immer so gegrinst und hat immer sowas dann so, das war schon so absurd. Und die hat dann angefangen, die hat gesagt, ja, meine Kinder wollten was malen, aber wir hatten kein Papier und keine Stifte zu Hause.
Hab ich schon Papier hergestellt.
Wer es glaubt, nein, wirklich. Dann hat die angefangen, aus Blumen Papier zu machen und hat angefangen, so Wachsmalstifte zu gießen. Und dann irgendwie, und dann haben die Kinder dann mit diesem, und dann hat sie noch Blumen reingemacht ins Papier und ja, damit es schön ausschaut. Und haben die Kinder damit dann gespielt. Da habe ich gesagt, also jetzt ist es absurd.
Ich finde es, um das vielleicht auch abzuschließen, ich finde es auch, ist eigentlich da noch eine schöne Balance. Die Digitalisierung, die uns das Leben bequemer macht und erleichtert und eher die Baseline abbildet und die Highlights eben nicht mehr im Digitalen stattfinden, sondern wieder im Analogen. Und das wäre dann eigentlich auch eine herrliche Kombination.
Positive
Zukunft. Digitalität gibt uns die Zeit auch, mehr uns ums Analoge zu kümmern. Können wir uns darauf freuen. Und ich denke, Marken, die dieses Thema auch ernst nehmen und in sich aufnehmen und die haben große Chancen. Also da ist ein Riesenpotenzial. Wenn jeder von der Digitalisierung spricht, ist ja auch mal schön, wenn man über Analogisierung spricht.
Ja.
Und das dem dann auch eben nicht nur ein Digital Chief of Digital hat, sondern auch ein Chief of Analogie. Und ich glaube, das macht dann auch Spaß.
IRL in real life.
Genau.
Ja. Klaus, in 10 Jahren treffen wir uns wieder und dann machen wir eine Spritztour.
Mit öligen
mit
Händen.
Dann hoffentlich meinem analogen Gefährt. Ich hoffe, es wird ein ganz alter Mini sein, in den du dann nur mit Ach und Krach reinpasst. Wobei, so klein sind die
Minis.
Gar nicht.
Ich habe meine Freundin, sagen, die fuhren
alten
Mini.
Die schauen super aus und es sieht einfach nur klein aus. Aber du hast
super.
Da Platz.
In Ging Racing super. Green. Sieht nur von außen so aus. Und ich wirke auch nicht so groß, wenn ich im Mini sitze.
Und alle winken uns dann zu. Ich fahre.
Treadwife. Das war's.
Ja, okay, tschüss. Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Brand Trust Live.
Ich habe mir bei Retennis mal eine Blase gelaufen.
Wie geht das?
Ja, über Engagement.